Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent, der Samstag.
In Taipeh selber, oder eigentlich in ganz Taiwan, merkt man von dieser Bedrohung praktisch nichts.
Der NZZ-Korrespondent Patrick Zoll ist in Taiwan stationiert. Von dort aus bereist er die gesamte Region und berichtet vor allem über die Rivalität zwischen China und den USA.
Ganz einfach, wenn es zum Krieg kommt, zu einem Angriff kommt, sind alle Spitäler überlastet. Und wenn du in der Familie jemanden hast, der eine mittelgroße Verletzung hat, dann kommt nicht gleich die Ambulanz.
China betrachtet Taiwan nämlich als chinesisches Staatsgebiet und droht immer wieder damit, die Insel anzugreifen. Die USA wiederum fungieren als inoffizielle Schutzmacht von Taiwan. Diese Insel, Taiwan, das könnte also der größte geopolitische Krisenherd unserer Zeit werden. Weil nirgendwo anders treffen diese Großmächte, China und USA, eben so direkt aufeinander. Und dort, mittendrin, lebt Patrick Zoll.
Jetzt ist ja so, als Journalist geht man sicher nicht aufs erste Schiff. Man muss ja berichten, man bleibt da und dann besteht natürlich eine gewisse Gefahr, dass man das letzte Schiff verpasst.
Wie Patrick diese Rivalität erlebt und sogar am eigenen Leib spürt, das erfahren wir heute in unserer Samstagsfolge von NZZ Akzent. Ich bin Alice Grosjean, schön seid ihr da. Schön bist du da, Patrick, auch an dich. Du bist nämlich gerade zurück in der Heimat und deswegen heute für einmal bei uns vor Ort im Studio in Zürich. Hallo. Ja,
danke für die Einladung.
Patrick, wenn du dich mal kurz zurück teleportierst in Gedanken in deine Wohnung nach Taiwan, wann hast du dort das letzte Mal so gedacht, ui, dieses Mal könnte es wirklich kritisch werden mit China?
Eigentlich nie. Das Einzige, was mich so ein bisschen zusammenzucken lässt, ich sehe die Anflugschneise des einen Flughafens von Taipeh, der auch eine Militärbasis ist. Und wenn da zu ungewohnten Zeiten, vor allem Helikopter, auf ungewohnten Routen über die Stadt fliegen, dann jedes Mal so ein bisschen, was ist jetzt das?
Was sind ungewohnte Zeiten?
Was normal ist, sind die Übungen für den Nationalfeiertag. Aber sonst, wenn einer so quer über die Stadt fliegt, so, was ist jetzt da los?
So an einem Montagmorgen.
Ja, aber der muss halt irgendwo hin. Das ist ja das Spannende oder auch das Überraschende, das höre ich immer wieder, wenn ich Freunde oder Bekannte zu Besuch habe. In Taipeh selber oder eigentlich in ganz Taiwan merkt man von dieser Bedrohung praktisch nichts.
China führt ja zum Beispiel auch öfters so Militärübungen durch, direkt vor Taiwan, über Taiwan, zum Teil auch verletzten Luftraum. Dann tauchen zum Beispiel chinesische Kriegsschiffe so vor der Küste auf. Sieht man die nicht? Also spürt man das wirklich gar nicht?
Also die bleiben außerhalb der sogenannten Anschlusszone. Die reicht 24 nautische Meilen. Das sind etwa 45 Kilometer. So weit sieht man nicht. Ich als Journalist kriege dann natürlich vom Verteidigungsministerium, zum Teil von der Küstenwache, Meldungen, Bilder, wo sie das alles dokumentieren. Das Fernsehen kriegt auch solche Bilder. Aber da kann man so lange am Strand stehen, wie man will, bis einem die Augen wehtun, man sieht davon nichts. Und auch diese Verletzungen, das ist eine Luftüberwachungszone, die weiter rausreicht. Das ist so eine Verteidigungszone, wenn man will. Auch das sieht man nicht. Das ist alles weit weg. Das einzige Mal, wo ich es gesehen habe, da waren wir auf Kinmen. Kinmen ist eine Insel, die gehört zu Taiwan und ist aber gleich vor dem chinesischen Festland. Und sind von Kinmen zur Hauptinsel von Taiwan zurückgeflogen. Und da war so ein Manöver, das hatte über Nacht angefangen. Und da haben
also ein Flugmanöver oder auf
Nein,
See?
Da haben wir aus dem Flugzeug haben wir die Kriegsschiffe gesehen, unten im Wasser. War nicht einfach zu sagen, wer ist, aber da hat man doch, man sieht gut den Unterschied auch aus der Luft, ob es ein Kriegsschiff ist oder ein Container.
Woran sieht man
oder
das?
Tanker. Ja, die Form, grau, wenn man nicht allzu hoch fliegt, sieht man die Kanonen. Ein Kriegsschiff ist ein Kriegsschiff.
Was hast du da gedacht, als du runtergeschaut hast?
Es war lustig. Ich habe es am Morgen sofort erfahren, weil ich die Meldungen vom Verteidigungsministerium und so gekriegt habe und habe danach bewusst Ausschau gehalten danach. Wenn die jetzt mit scharfer Munition schießen würden, dann gibt es ein Sperrgebiet, dann würde man als ziviles Flugzeug da nicht drüber fliegen. Da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, bis man dann Gefahr wäre.
Okay, also rein der Fakt, dass du im Flugzeug gerade da drüber geflogen bist, hat dir eigentlich gesagt, dass es nichts hypergefährlich ist.
Dass es einfach eine Übung ist, ja, das ist eine der Szenarien, wovor viele Experten warnen, dass diese ständigen Übungen irgendmal so eine Tarnung für einen echten Angriff sein könnten. Und wenn man da natürlich das erste Flugzeug ist, das drüber fliegt, wenn der erste Schuss fällt, aber ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich in Zürich unter das Tram komme.
Gibt es trotzdem so Situationen, wo man diese Bedrohung, die Taiwanesinnen und Taiwanesen in ihrem Alltag, wo sie das irgendwie merken?
Eigentlich auch nur aus den Nachrichten. Was ich aber jetzt ein bisschen beobachte in diesen 4 Jahren, wo ich jetzt da bin, ich habe das Gefühl, das Bewusstsein ist ein bisschen stärker vorhanden. Ich habe ab und zu Kollegen, die mich um meine Meinung fragen, die dann finden, als Journalist hätte ich eine Kristallkugel und könnte ihnen...
Also Taiwanesen,
Taiwanesen. Taiwanesen, ich bin halt ausländisch, das wissen alle meine Freunde natürlich, was ich mache. Und die wollen dann meine Meinung, was am Anfang gar nicht der Fall war.
Zum Beispiel?
Das aktuelle Manöver, was hältst du davon? Oder stehen die Amerikaner noch zu uns? Das ist eine Frage, die sich seit Jahrzehnten stellt, natürlich. Die ist wieder ein bisschen akuter. Und was man auch sieht, es gibt so Bestrebungen von NGOs, aber auch von der Regierung, diese Civil Defense, nennen sie das, zu stärken. Das ist nicht der Zivilschutz per se, sondern die Widerstandskraft der Bevölkerung generell zu stärken. Das fängt an, was unsere Großmütter noch normal gemacht haben, Notvorrat. Es gibt aber auch Kurse, wo man zum Beispiel Erste Hilfe lernt, weil ganz einfach, wenn es zum Krieg kommt, zu einem Angriff kommt, sind alle Spitäler überlastet und wenn du in der Familie jemand hast, der eine mittelgroße Verletzung hat, da kommt nicht gleich die Ambulanz. Da muss man sich selber zu helfen wissen und da gehen viele Leute hin, also diese Grundausbildungen zu machen. Einfach so ein bisschen darüber legen, falls es dann passieren würde, möchte ich nicht komplett unvorbereitet sein.
Patrick Zoll ist zwar in Taiwan stationiert, journalistisch zuständig ist er aber für eine viel größere Region. Wenn man sich einen Globus anschaut und den dann so dreht, dass man Australien, Indien, China und auch noch so den ganzen Pazifik inklusive Hawaii vor sich sieht, dann ist das ungefähr das Einsatzgebiet von Patrick. Im Fachjargon heißt die Region Indo-Pazifik. Insgesamt arbeiten 5 Korrespondenten der NZZ in diesen Ländern und Patrick kümmert sich dabei vor allem um die geopolitischen Zusammenhänge zwischen diesen Staaten. Was das für Patrick aber auch bedeutet, sehr, sehr viel Reisen. Übers Jahr betrachtet, wie oft steigst du ins Flugzeug?
Das zähle ich so nicht. Ich finde jeweils raus, wenn ich meine Steuern bezahle in Taiwan, dann sagen die mir, oh, sie waren letztes Jahr so und so viele Tage außerhalb des Landes. Das ist im Schnitt so ein Drittel des Jahres. Mein Heimaturlaub ist jetzt auch noch drin. Aber so alle 4 bis 6 Wochen, würde ich sagen, reise ich.
Bist du ein Pack-Profi mittlerweile?
Ein was Profi?
Ein Pack-Profi, so Kofferpacken, Packliste, das hast du wahrscheinlich gut im Griff mittlerweile.
Ja, ich weiß, was da reingehört. Die Frage ist, braucht es einen Anzug oder braucht es keinen?
Das ist das Wichtigste. Okay.
Alles andere ist relativ klar, was es braucht. Ja, das geht schnell.
Wie schaffst du das, an deine Informationen zu kommen, die du brauchst für diese riesige Region?
Ja gut, also zum einen ist es, was wir alle verwenden, so Sachen wie offizielle Verlautbarungen, Nachrichtenagenturen und so weiter und so fort. Es ist dann mehr bei der Einordnung, wo sich ein Kontaktnetz, das sich jetzt aufgebaut hat, dass das sehr wichtig wäre.
Also mit Expertinnen und Experten, mit Kollegen oder wer gehört da alles dazu?
Das sind in erster Linie Expertinnen und Experten. Weil ich viel über militärische Themen berichte, sind für mich besonders wertvoll ehemalige Militärs. Man kann über Atom-U-Boote reden und schreiben, was man will. Wenn man da mal mit jemandem richtig reden kann, der ein paar Jahre auf so einem Schiff gedient oder sogar ein solches Schiff, Boot, das sind Boote, das sind keine Schiffe, also ein Atom-U-Boot kommandiert hat, das ist dann schon nochmal ein ganz anderer Einblick.
Also das ist auch ein Großteil von deiner Arbeitszeit, geht in sozusagen solche Hintergrundgespräche, Kontext, Recherchen.
Also meine Arbeit ist stark analytisch, einordnend, erklärend. Gleichzeitig versuchen wir aber auch, so dieses akademische oder theoretische der Geopolitik ein bisschen aufzubrechen mit Reportagen, zu sagen, was bedeutet es dann für die Leute vor Ort? Also zum Beispiel auf einer kleinen pazifischen Insel, was bedeutet das für die Leute dort, wenn die USA auf einmal Plan X umsetzen?
Du hast letzten Herbst zum Beispiel eine sehr interessante Reportage gemacht und auch geschrieben für die NZZ. Da warst du 10 Tage lang unterwegs auf einem Schiff zusammen mit der philippinischen Fischereibehörde. Ihr wart da auf Patrouille im südchinesischen Meer. Das ist dieser Meerteil zwischen China und den Philippinen. Wie hast du es als Journalist geschafft, dass die dich da überhaupt haben mitfahren lassen? Also die philippinische Fischereibehörde.
Ja, also da war ich alles in allem wahrscheinlich etwa 1,5 Jahre dran, bis das geklappt hat. Das südchinesische Meer grenzt an die Philippinen, an Vietnam, Malaysia, zum kleinen Grad Brunei und Indonesien und eben China. Und China beansprucht praktisch dieses ganze Meer für sich. Also China beansprucht auch Teile dieses Meeres für sich, die 1000 oder 1500 Kilometer weg sind von der chinesischen Küste oder von der letzten großen chinesischen Insel. Und da gibt es einen Schiedsgerichtsentscheid, der sagt, dass dieser chinesische Anspruch nicht gültig ist. Aber China ist das egal, China setzt das einfach durch. China hat die größte Küstenwache der Welt, China hat mittlerweile die zahlenmäßig größte Marine der Welt, Kriegsmarine der Welt. Und die fahren da einfach rum und tun so, als wäre es ihrs und verjagen andere.
Markieren Präsenz.
Markieren Präsenz, und dieses Markieren kann auch sehr handfest sein, also von Wasserwerfen bis Rammen ist da alles dabei. Und die Philippinen haben begonnen, das zu dokumentieren, zu zeigen, was für eine Aggression da zum Teil ist, und haben begonnen, Journalisten mitzunehmen. Und irgendwann kriegte ich an einem Freitagabend eine Nachricht, kannst du Montagmorgen um 11 in Manila sein?
Und da warst du in Taiwan?
Da war ich in Taiwan. Das ist problemlos möglich. Das ist einer der kürzesten Flüge, die ich machen kann. Das ist 1,5 Stunden. Aber ich musste dann mal kurz mit Zürich Rücksprache halten, und sie wollten mir nicht sagen, um was es geht.
Ah.
Bin dann nach Manila gefahren und habe dieses Briefing gehabt, nochmal Rücksprache mit Zürich, und dann fand ich, ja, geh mal mit.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Du bist also nach Manila gefahren, in die Hauptstadt der Philippinen, zu diesem Briefing. Aber wusstest du da schon, dass du danach 10 Tage auf einem Schiff verbringen würdest?
Ja, in den Philippinen ist man da nicht so schweizerisch mit Zeitplänen auf die Stunde genau. Es hieß irgendwo 7 bis 10 Tage.
Hast du richtig gepackt?
Ich habe richtig gepackt. So intuitiv bin ich mittlerweile. Die Klimaanlage auf dem Schiff war natürlich auf 18 Grad. Ich habe einen Schlafsack eingepackt, obwohl es dort unten draußen auch 5, 6, 37 Grad ist. Aber das sind solche Sachen, muss man dann einfach mal mitgehen und das Beste draus machen. Also ich wusste auch nicht, ob ich eine Kabine habe. Ich hatte keine am Schluss. Ich habe dann auf einer Matratze am Boden im Sitzungsraum geschlafen mit 3 bis 5 anderen Leuten.
Hast du Probleme mit Seekrankheit?
Nein, da gehöre ich zu den Glücklichen. Da wird es vorher der halben Crew schlecht, bevor es mir schlecht wird. Das kann man nicht steuern. Da habe ich einfach Glück. Bei solchen Geschichten ist das ein sehr großer Vorteil. Also 10 Tage seekrank sein ist sicher nicht lustig.
Mhm. Diese Repo von Patrick, die könnt ihr gerne auch im Detail nachlesen auf nzz.ch. Und noch besser, es gibt jetzt sogar ein 7-Tage-Gratis-Abo für die NZZ. Das Angebot gilt für all unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen. Und die Links dahin findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber zurück aufs südchinesische Meer. Wir hören mal kurz, was da so passiert ist. Patrick, du hast diesen Ton aufgenommen. Wo stehst du da in diesem Moment?
Da stehe ich auf der Brücke dieses Schiffes. Und vielleicht muss ich ganz kurz sagen, das ist ein relativ kleines Schiff. Das ist 30 Meter lang. Das tönt jetzt aufs Erste groß, aber für ein Schiff auf dem offenen Meer ist das nicht viel. Etwa 20 Mann Besatzung. Und das war an einem Ort, das ist eine philippinische Insel, die heißt Titu oder auf philippinisch Pagasa. Dort wollten wir eine Sandbank besuchen. Da gibt es so Sandbänke draußen, die sind so 2, 3, 4, 5 Kilometer vor dieser Insel und gehören nach Seerecht ganz klar in philippinische Gewässer. Aber die Chinesen anerkennen das nicht und haben dann so einen Verteidigungswall, kann man sagen, aufgebaut. Also insgesamt waren, mit Zahlen bin ich immer so schlecht, also um die 20 chinesische Schiffe da.
Hast du die gesehen von der Brücke aus?
Ja. Sogleich wir aus dem Hafen rauskamen, stand eigentlich so, man kann sagen, eine Mauer aus Stahl, Schiff an Schiff. Die gehören zu unterschiedlichen chinesischen Agenturen. Aber die waren alle drauf aus, um zu verhindern, dass wir auf diese Sandbank fahren.
7 o'clock, 15 meters.
die sind uns in den Weg gefahren, haben uns den Weg abgeschnitten, haben uns in die Zange genommen.
Also ihr habt versucht, so einen Zickzackkurs zu fahren, irgendwie dazwischendurch.
Also die Filipinos versuchen zu deeskalieren, weil die chinesischen Schiffe größer sind, stärker motorisiert sind. Die haben ganz, ganz starke Wasserwerfer an Bord. Ein Wasserwerfer tönt so ein bisschen harmlos, aber das ist mehrere Tonnen Druck. Also wenn da eine Person direkt getroffen wird, kann man tot sein. Und es gab Fälle, wo die Scheiben auf der Brücke von philippinischen Schiffen eingeschlagen wurden. Und das sind Scheiben, die gemacht sind für Sturm.
China Coast Guard Vessel, fishing vessel. This is where we have to put wire.
Und diese Stimme, die wir gehört haben auf der Aufnahme, wer ist das?
Das war jetzt der philippinische Funker. Als erstes startet es immer so mit einem Duell zwischen den Funkern. Das ist so ein bisschen ein Showdown. Das beginnt zum Teil schon auf Sichtdistanz, 2-3 Kilometer auseinander. Und je näher das man kommt, und da sind wir schon recht nahe, darum hört man auch so ein bisschen die
Hektik.
Die Hektik. Es wurden alle Luken dicht gemacht. Wir haben alle Helme und Schwimmwesten und so angezogen, Schutzbrillen. Es war nicht panisch, aber es war hektisch.
Hattest du Angst?
Ich hatte keine Zeit. Ich musste gleichzeitig fotografieren, aufnehmen, Notizen machen. Irgendwie. Es war eher so im Nachhinein, war so, das hätte auch dümmer ausgehen können.
Es gibt auch ein Video von diesem Moment. Das könnt ihr euch natürlich auch anschauen in Patricks Reportage. Und in diesem Video, da sieht man nochmals die Größenverhältnisse einerseits. Und man sieht auch aus verschiedenen Perspektiven, wie die Chinesen so von schräg hinten an das philippinische Schiff ranfahren und dann, wie sie es rammen. Patrick, wie hat sich das angefühlt, dieser Moment auf dem Schiff?
Ja, es ist ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, auf dem amerikanischen Highway, die Polizei verfolgt ein Auto, dann schubsen die das Auto so schräg weg, dass es ins Schleudern kommt. Ein Schiff kommt nicht ins Schleudern. Der hat uns so weggedrückt und einen Moment lang hat sich unser Schiff dann auch gekränkt, also wurde immer schräger. Und er hat dann zum Glück nicht weitergedrückt, sondern hat dann
wieder
abgedreht. Losgelöst. Ich kann dir nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Also angefühlt hat es sich ewig. Wahrscheinlich waren es 5 Sekunden oder so, vielleicht 10. Aber wenn du da bist und bist einfach auf dem Schiff drauf und du merkst, diese Bewegung kommt nicht vom Schiff selber. Das kontrolliert der Kapitän jetzt nicht mehr, was jetzt passiert. Hm. Und das ist nicht ein gutes Gefühl.
Und was meinst du, wie weit würden sie gehen? Also eben, sie haben euch ja hochgradig eingeschüchtert, würde ich sagen, aber im Endeffekt dann doch wieder abgelassen.
Ja. Also von allem, was man beobachten kann, versucht China zu verhindern, dass es zu Toten kommt. Weil sie wissen, das wäre eine massive Eskalation. Und man muss da wissen, die Philippinen haben ein Verteidigungsabkommen mit den USA, also wie Japan auch hat, also ein Beistandsabkommen. Also ein Angriff auf ein offizielles Schiff der Philippinen wäre ein Angriff auf die Philippinen. Und die USA haben versprochen, sie würden in dem Fall sehr genau hinschauen, wie sie die Philippinen unterstützen können. Also das wäre eine massive Eskalation, das weiß China. Ich glaube, sie tun alles, um unter dieser Schwelle zu bleiben. Aber das Problem ist, es kann Unfälle geben. Es gab einen Unfall auch im letzten Jahr. Da haben 2 chinesische Schiffe ein philippinisches verfolgt und die beiden chinesischen Schiffe sind ineinander reingefahren. Hm. Und dort hat es aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem kleineren chinesischen Schiff Tote gegeben. China hat das nie bestätigt. Aber wenn man die Aufnahmen ansieht, muss man schwer davon ausgehen, dass es Tote gegeben hat. Und das kleinere der chinesischen Schiffe war immer noch deutlich größer als das philippinische, das dort war. Also wenn es das philippinische Schiff erwischt hätte in dem Moment, das hätte ganz wüst ausgehen
können. Das sind klare Machtverhältnisse, die man da spürt.
Völlig klar. Also die chinesische Küstenwache ist zahlenmäßig die größte. Die Schiffe der chinesischen Küstenwache sind massiv größer als jegliche andere Küstenwachen. Ein ganzer Teil der Schiffe der chinesischen Küstenwache sind frühere Kriegsschiffe, die weiß angemalt wurden. Angeblich die Bewaffnung reduziert. Man kann das glauben oder nicht, aber das sind zum Teil 150 Meter Schiffe.
Also da auf dem Schiff, dahin hast du dich sozusagen freiwillig begeben. Aber wenn wir nochmal zurückgehen nach Taiwan, wo du ja auch wohnst. Wenn im Extremfall China jetzt tatsächlich Taiwan militärisch angreifen würde, was machst du dann?
Das ist eine große Frage. Als erstes wahrscheinlich runter in eines der 4 Parkgeschosse unter meinem Haus. Also wenn die Bomben fliegen, ist das der sicherste Ort fürs Erste. Man geht davon aus, dass ein Krieg für China das allerletzte Mittel ist, dass China vorher alles andere von Blockaden über Einschüchterungen und so weiter macht, bevor es zum Krieg schreitet. Wenn es trotzdem dazu kommen würde, geht man eigentlich davon aus, dass es eine gewisse Vorwarnzeit gibt, dass es nicht komplett aus blauem Himmel kommt. Mhm. Weil wenn man eine Insel wie Taiwan einnehmen will, das wäre die größte...
Das würde sich abzeichnen.
Absolut. Da muss man Kräfte zusammenziehen, Hunderttausende von Mann, Hunderte oder Tausende von Schiffen.
Wenn du jetzt zurückdenkst an den Moment, wo du angefangen hast mit deinem Posten auf Taiwan und jetzt, diese Überlegung, was machst du im Ernstfall, hat sich das irgendwie verändert? Seitdem würdest du jetzt anders handeln wie ganz am Anfang?
Ich glaube, ich bin ein bisschen fatalistischer geworden, ja. Sie haben, glaube ich, die Taiwaner mehr auf mich abgefärbt als ich auf sie.
Also wie meinst du fatalistisch?
Als ich zuerst nach Taiwan kam, war ich ein bisschen überrascht, wie stark die Leute das normalisieren. Und gleichzeitig muss man das. Man kann nicht jeden Morgen aufwachen und sich überlegen, greifen die heute an? Da wird man verrückt. Da hat man nur eine Wahl, weg. Und die Taiwaner machen das seit Jahrzehnten. Und in diesen Jahrzehnten hat sich das Kräfteverhältnis deutlich gewandelt. Also selbst in den 50er, 60er Jahren war die Gefahr theoretisch da, aber da hatte China die Mittel nicht wirklich. Aber in den letzten 20 Jahren oder so hat sich natürlich die Kräftebalance massiv zugunsten Chinas verschoben. Das ist dann der Nachteil dieses Fatalismus oder dieses Normalisierens, ist dieses Boiling Frog-Effekt. Oder? Also China steigert ständig die Temperatur und wann hüpft der Frosch raus? Und das ist wahnsinnig schwierig, mit dem umzugehen. Also man muss bis zu einem gewissen Grad normalisieren, aber die Gefahr des Normalisierens ist, dass man dann beschönigt und sich nicht vorbereitet. Mhm. Und mit dem kämpft zum Beispiel auch die taiwanische Regierung. Wie gibt man der Bevölkerung zu verstehen, man muss aufrüsten, man muss sich vorbereiten, Leute sollten zu Hause eine Vorbereitung machen, ohne Panik zu schüren. Das ist ja die Gegenseite der Medaille. Da gibt es natürlich ganz viele Schritte, die man sich da überlegen kann.
Patrick, ich würde sehr gerne noch ewig weiter diskutieren mit dir.
Am besten kommst du mal vorbei und dann siehst du es selber.
Wir sind leider schon am Ende von unserer Folge, aber ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir. Schön, warst du hier im Studio. Und ich hoffe, dein fatalistischer Instinkt meldet sich in den richtigen Momenten.
Das hoffe ich auch. Danke vielmals für die Einladung.
Das war NZZ Akzent, der Samstag. Heute mit unserem Korrespondenten in Taiwan, mit Patrick Zoll. In der Folgenbeschreibung verlinke ich euch noch ein paar mehr Reportagen und Texte von Patrick, zum Beispiel über eine Mäuseplage in Australien. Sein LinkedIn-Profil findet ihr ebenfalls dort. Die nächste Samstagsfolge gibt es dann in 14 Tagen. Dann hört ihr hier wieder meinen Kollegen Simon Schaffer. Mein Name ist Alice Grosjean. Schön, habt ihr zugehört. Bis bald.